Heute geht es also um rezeptive Elemente wissenschaftlichen Arbeitens. Die heutige und die nächste Vorlesung sind den Elementen wissenschaftlichen Arbeitens gewidmet, beziehungsweise etwas genaueren Betrachtung der Elemente wissenschaftlichen Arbeitens, die im Prinzip bisher schon mal angesprochen wurden, aber eben noch nicht en Detail betrachtet wurden. Wenn ich jetzt das unterteile in rezeptive Elemente und produktive Elemente wissenschaftlichen Arbeitens, dann ist das eine etwas gewaltsame Einteilung, weil es reine Rezeption und reine Produktion je für sich eigentlich nicht gibt im wissenschaftlichen Arbeiten, sondern jedes Element, das ich als rezeptiv bezeichne, selbstverständlich auch ihre eigene Aktivität, ihre eigene Produktivität in Anspruch nimmt, also insofern auch einen produktiven Aspekt hat und umgekehrt jedes von mir als produktiv bezeichnete Element wissenschaftlichen Arbeitens auch etwas enthält von Aufnahme, von Rezeption anderer Gedanken, von Literatur und so weiter und so fort. Dennoch kann man in Bezug auf die Gewichtung der rezeptiven Dimension bzw. der produktiven Dimension wissenschaftlichen Arbeitens Unterschiede feststellen. Wenn ich also von rezeptiven Elementen spreche, dann meine ich Tätigkeiten wie Zuhören und Mitschreiben, Lesen und Exzerpieren. Wenn ich von produktiven Elementen spreche, dann ist so etwas gemeint wie den eigenen Standpunkt darstellen, ihn vermitteln, ihn überhaupt auch erst entwickeln, also aktives, produktives Schreiben und dergleichen. Wie Sie sehen, an der Gliederung der heutigen Vorlesung vertrete ich aber die Auffassung, dass die Basis auch jeder Rezeption der eigene Standpunkt sein muss und die Gewinnung eines eigenen Standpunktes. Auf dieser Basis kann ich dann erst genauer sagen, was mit Zuhören und Mitschreiben im Rahmen wissenschaftlichen Arbeitens gemeint ist, beziehungsweise Lesen und Exzerpieren. Steigen wir also ein. In der vergangenen Woche hatte ich ja davon gesprochen, dass das Entscheidende beim wissenschaftlichen Arbeiten sei, sich seine eigenen Gedanken zu machen. Eine letzte Folie aus dem Abschnitt, wo es darum ging, dass Computer und Internet inzwischen unverzichtbare Instrumente im wissenschaftlichen Arbeiten seien, habe ich vergessen zu präsentieren. Sie können technisch sozusagen immer auf der Höhe der Zeit sein, also den neuesten Computer haben und so weiter, was auch sicherlich günstig ist für das Arbeiten im Studium. Aber letztlich können Sie noch so hochgerüstet sein, das nützt alles nichts, wenn Sie nicht selber denken, Ihre eigenen Gedanken entwickeln. Das heißt, die letztlich ausschlaggebende Ressource beim wissenschaftlichen Arbeiten ist und bleibt der eigene Kopf. Das wollte ich doch noch mal zum Anschluss an die vergangene Vorlesung und zur Einleitung in die heutige betonen. Wenn ich sage, der eigene Standpunkt ist die Basis auch für die rezeptiven Elemente wissenschaftlichen Arbeitens, dann ist die Frage, was ist damit genau gemeint? Was ist damit gemeint, einen eigenen Standpunkt entwickeln zu können? Auch hier möchte ich anknüpfen an etwas, was ich in der vergangenen Woche schon zitiert habe, den Kollegen Norbert Frank. Es geht darum, dass es Ihnen gelingen sollte, jedenfalls wäre das außerordentlich wünschenswert, sowohl aus Ihrer eigenen Perspektive als auch aus meiner Perspektive, mit Interesse zu studieren. Norbert Frank hat das dahingehend formuliert, dass er gesagt hat, es komme darauf an, im Studium so etwas wie Begeisterung für das, womit man sich beschäftigt, entwickeln zu können. Und das wiederum hängt für ihn damit zusammen, dass man das, womit man sich beschäftigt, im wissenschaftlichen Studium auf eigene Lebenssituationen beziehen kann, auf eigene Fragestellungen, auf aktuelle Auseinandersetzungen. Und wenn das gelingt, so sagt er, dann kann Studieren eine spannende Sache sein. Doch dazu braucht man Neugier, den Impuls, selbst etwas rausfinden zu wollen. Und er sagt dann weiter, das bedeutet eben auch, Wissenschaft in der ersten Person zu betreiben und das Studium als Chance wahrzunehmen, seinen eigenen Horizont zu erweitern und sich persönlich weiterzuentwickeln. Wie gesagt, ich hatte das in der vorigen Woche schon einmal entsprechend präsentiert möchte das als Anknüpfung zu dem, was ich mit Interesse studieren meine, nutzen. Jetzt können Sie sich auf den Standpunkt stellen, gut, das ist auch mein Anliegen. Auch mir wäre es mehr als lieb, wenn es mir gelänge, mit Interesse zu studieren. Aber das hängt ja wohl nicht von mir ab, sondern es hängt davon ab, ob mir interessante Angebote gemacht werden, ob es interessante Lehrveranstaltungen gibt. Dazu würde ich sagen, ob Sie interessante Lehrveranstaltungen angeboten bekommen, das ist Glückssache. Aus Ihrer Perspektive jedenfalls Glückssache. Aus meiner Perspektive nicht unbedingt Glückssache, weil wir natürlich versuchen, interessante Angebote zu machen. Aber was Sie interessant finden und was ich interessant finde, mag möglicherweise auseinanderklaffen. Womit ich mich leidenschaftlich gerne beschäftige, das ruft bei Ihnen vielleicht nur ein müdes Achselzucken hervor. Also insofern ist es schon eher wenig aussichtsreich, sich darauf zu verlassen, dass Sie interessante Angebote einfach vorfinden. Die Alternative dazu ist die, dass Sie sich Ihre Lehrveranstaltungen selbst interessant machen. Was heißt das, sich selbst die Lehrveranstaltung interessant machen? Wie macht man sich eine Lehrveranstaltung interessant? Geht das überhaupt? Nehmen wir mal an, Sie sitzen in einer Lehrveranstaltung, die Sie fürchterlich anödet. Sie sitzen entweder deswegen drin, weil sie halt Pflichtveranstaltung ist, weil sie auf einem Termin lag, der gerade für Sie noch eine Lücke bedeutete im Stundenplan, insofern günstig war, oder wo das Thema mehr versprach, die Überschrift sozusagen der Veranstaltung mehr versprach, als dann nachher in der Veranstaltung tatsächlich stattfand. Sie sitzen also mehr oder weniger abgenervt in der Veranstaltung und fragen sich, was sie da überhaupt sollen. Wie kann man sich eine solche Veranstaltung dann doch noch interessant machen? Das hat natürlich seine Grenzen, dass sich interessant machen von nicht interessanten Veranstaltungen. Ein erster Vorschlag wäre der, dass das, was an dieser Veranstaltung Sie eigentlich nervt, dass das, was Sie daran langweilig finden, am Thema vorbeifinden, Ihre Interessen nicht treffend, dass Sie das versuchen, sich für sich selbst klar zu machen, sich zu explizieren. Was ist das eigentlich an dieser Veranstaltung, was mich langweilt, nervt und so weiter. Dass Sie das mit anderen, denen es vielleicht genauso geht oder denen es auch vielleicht anders geht, mit der Veranstaltung diskutieren. Dass Sie also insofern über eine schlechte, aus Ihrer Sicht schlechte Veranstaltung, Lehrveranstaltung, uninteressante Lehrveranstaltung reflektieren und auf diese Weise Ihr Unbehagen an dieser Veranstaltung nicht einfach nur als Gefühl in sich wirken lassen, sondern rationalisieren. Und rationalisieren heißt, dass Sie zu einem sozusagen begründeten Urteil über die Qualität dieser Veranstaltung in der Lage sind. Dann hätten Sie schon mal etwas von dem geleistet, worin wissenschaftliches Arbeiten besteht, was wissenschaftliches Arbeiten ausmacht, nämlich zu einem begründeten Urteil finden. In diesem Falle wäre der Gegenstand Ihres Urteils die Lehrveranstaltung, die Sie besuchen. Ein zweites, was ich vorschlage, ist, dass Sie sich selbst prüfen im Hinblick auf Ihre Erwartungen, mit denen Sie in eine solche Veranstaltung reingegangen sind. Was haben Sie eigentlich von dem Thema sich erwartet, was da kommen würde? In der Regel hat man ja solche Erwartungshaltungen, gar nicht mal unbedingt ganz ausformuliert, mit der man in eine Veranstaltung geht. Man liest ein Thema und sagt, oh ja, das könnte mich interessieren. Und geht rein und sitzt dann drin und merkt, nee, irgendwie ist es das nicht. Und dann setzt vielleicht erst ein, ich schlage jedenfalls vor, dass es das tun sollte, dass Sie sich selbst prüfen, ja, was wollte ich denn eigentlich von dieser Veranstaltung, was habe ich denn eigentlich erwartet? Was waren meine Vorkenntnisse auf dem Gebiet? Also das heißt, was wusste ich eigentlich schon zu dem Thema? Und warum interessiert mich dieses Thema? Beziehungsweise, was wollte ich eigentlich an Wissen aus dieser Veranstaltung mitnehmen? Ich gehe dabei davon aus, dass Sie studieren, weil Sie es wissen wollen. Ist ja vielleicht gar nicht so selbstverständlich. Vielleicht studieren Sie ja auch einfach nur, um einen Abschluss zu machen und nachher einen Beruf entsprechend ergreifen zu können. Und die Frage, oder das, wovon ich ausgehe, dass das sie bewegt, nämlich dass sie etwas wissen wollen, bewegt sie vielleicht gar nicht. Ich hoffe, dass es nicht so ist, oder ich hoffe, dass, wenn es so ist, dass sich das im Laufe des Studiums ändert, dass sie also grundsätzlich zumindest ein Interesse an pädagogischem Wissen entwickeln. Ein weiterer Vorschlag ist, dass sie versuchen, Erfahrungsbezüge herzustellen. Dass sie für sich selbst sich darüber klar werden, was eigentlich die Inhalte einer Veranstaltung mit ihrem Leben zu tun haben oder mit ihrer beruflichen Perspektive zu tun haben, beziehungsweise wo solche Perspektiven, wenn sie denn nicht offensichtlich auf der Hand liegen, sich vielleicht doch herstellen lassen. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass in Veranstaltungen, von denen ich selbst der festen Überzeugung bin, dass sie einen ganz, ganz starken und engen Bezug zur Berufsperspektive von Pädagoginnen und Pädagogen haben, die Studierenden genau diesen Bezug vermissen. Mir ist er sonnenklar, sodass ich gar nicht darauf auf den Gedanken komme, dass man ihn eigens explizieren muss, aber offensichtlich vielen Studierenden nicht. Jetzt können Sie sagen, okay, es ist der Job des Lehrenden, solche Bezüge dann auch aufzuzeigen. Und damit haben Sie auch recht. Das sollten wir versuchen. Nur wir merken eben auch nicht immer, dass das, was uns klar ist, Ihnen nicht klar ist. In solchen Fällen könnten Sie natürlich das einfordern, was in Vorlesungen manchmal schwierig ist, in Seminaren besser möglich ist. Oder eben Sie könnten für sich selber auch versuchen, diese Bezüge selbst herzustellen. Also mal davon auszugehen, irgendwas müssen Sie sich dabei gedacht haben, wenn es hier um die Professionalisierung von zukünftigen Pädagoginnen und Pädagogen geht, ein solches Thema im Curriculum vorzusehen. Was könnte denn die Intention sein? Welchen Bezug könnte es denn geben zwischen dem, was da angeboten wird, was da behandelt wird und meiner Perspektive oder meinen Lebenserfahrungen? Sie könnten das Ganze dahingehend auch zuspitzen, dass Sie eine eigene Frage formulieren. Eine eigene Frage, auf die eine Antwort Sie wirklich interessieren würde. Eine Frage an die Veranstaltung oder die die Veranstaltung Ihnen beantworten soll. Eine Frage, die Sie selbst an das Thema herantragen. Das wäre dann eine Basis, auf der dann auch Ihre eigene Auseinandersetzung, Ihre eigene gedankliche Auseinandersetzung, und das ist eine aktive Auseinandersetzung, mit dem Thema für Sie möglich würde und wo Sie nicht mehr darauf angewiesen wären, dass der Lehrende Ihre Fragen, die Sie vielleicht haben könnten, errät sozusagen. Wenn man 200 Studierende in einer Vorlesung vor sich hat, muss man eigentlich damit rechnen, dass es 200 unterschiedliche potenzielle Fragen sind, die in diese Veranstaltung hineingetragen werden, nur vorausgesetzt, dass jeder nur eine Frage hat, die er an diese Veranstaltung oder in diese Veranstaltung hineinträgt. Vermutlich gibt es aber mehrere Fragen zu verschiedenen Teilaspekten des Themas, die Sie mit sich tragen oder die in Ihnen sozusagen schlummern und die Sie in sich erwecken könnten. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass ein Lehrender auf all diese Fragen von sich aus eingehen kann. Also ein Großteil dessen, was es heißt, Bezüge herzustellen zwischen dem, was in einer Veranstaltung angeboten wird und dem, was Sie interessiert, muss einfach von Ihnen selbst geleistet werden. Also mein Plädoyer ist, nehmen Sie nicht die Haltung ein, macht mir mal mein Studium interessant, Ihr Profis des wissenschaftlichen Arbeitens, sondern Ihre Haltung sollte sein, ich selber mache mir mein Studium interessant. Für Pädagoginnen und Pädagogen, denke ich mal, liegt das eigentlich sogar auf der Hand. Denn jede Lehrveranstaltung ist ja ein Stück real existierender Pädagogik. Sozusagen ein Fallbeispiel, dass Sie als Fallbeispiel studieren können, analysieren können. Es ist Anschauungsmaterial. Jede Lehrveranstaltung ist pädagogisches Anschauungsmaterial. Gucken Sie sich mal an, wie geht eigentlich dieser Pädagoge da vorne oder diese Pädagogin da an ihre Aufgabe ran? Wie macht der oder die das? Welche Art von Pädagogik findet da eigentlich statt? Wie ist die Beziehung in dieser Veranstaltung zwischen Lehren und Lernen bzw. Studieren? Aber auch, wie fülle ich selbst meine eigene Rolle als Lernender aus? Was für ein Typ von Lernender bin ich eigentlich? Ist das guter Unterricht, der da stattfindet, oder gute Pädagogik? Und woran messe ich das eigentlich, ob das gut ist? Das heißt, welche Beurteilungskriterien lege ich an? Und so weiter. Wenn Sie so an eine Lehrveranstaltung rangehen, die Sie eigentlich uninteressant finden, dann könnte es Sie ja interessieren, wie diese Veranstaltung so uninteressant sein kann, wie sie es ist. Wie kriegt er das hin, eine so langweilige Veranstaltung zu machen? Und daraus können Sie wiederum als Pädagoginnen und Pädagogen etwas lernen für sich. Auch wenn das nicht sozusagen auf dem offiziellen Lehrplan der betreffenden Veranstaltung steht. Das also heißt für mich mit Interesse studieren. Ein zweites ist, dass Sie, es geht immer noch um den eigenen Standpunkt, den Sie im Studium gewinnen müssen, dass Sie, wenn Sie studieren, sicher auch in eine Community, wie man heute sagt, mit eingliedern oder hineinfinden müssen. Sie sind im Wissenschaftsbetrieb in einem sozialen Feld, eben im sozialen Feld der Wissenschaft tätig. Sie treten in eine neue Umgebung ein, die sozial strukturiert ist. Es gibt verschiedene mögliche Vorstellungen, was das bedeutet, in eine solche neue Umgebung, nämlich den Wissenschaftsbetrieb, einzutreten. Ein Modell, wie man sich das vorstellen kann, wäre das Tabula Rasa-Modell. Tabula Rasa ist lateinisch, heißt so viel wie leere oder leergemachte Tafel. Die Römer hatten Wachstafeln, auf denen sie sich Notizen machten, und diese Tafeln konnten immer wieder sozusagen ausgewischt werden, leergemacht werden, damit man wieder neu etwas draufschreiben kann. Das Tabula Rasa-Modell sieht also vor, dass sie sozusagen unbeschriebene Blätter sind, die nun in den Wissenschaftsbetrieb kommen und dort beschrieben werden. Sie sind sozusagen leere Blätter, ich bin der Schreiber. Indem ich hier eine Vorlesung halte, beschreibe ich Ihre leeren Blätter. So. Ich hoffe, Sie erkennen sofort, dass das ein vollständig unangemessenes Modell dessen ist, was stattfindet in dieser Veranstaltung, nicht nur, sondern überhaupt im pädagogischen Prozess stattfindet. Ist aber ein Modell, das in der Geschichte der Pädagogik durchaus vertreten worden ist. In Wirklichkeit sind sie also voll beschriebene Blätter. Und als voll beschriebene Blätter kommen sie sozusagen in den Wissenschaftsbetrieb hinein und müssen jetzt die Schrift, die auf ihnen als Blatt sozusagen schon vorhanden ist, diesen Text, mit dem sie schon kommen, in Konfrontation bringen zu den Schreibversuchen von Lehrenden, also von mir und von anderen. Auch von ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, von den Büchern, mit denen sie sich beschäftigen oder anderen Texten, mit denen sie beschäftigen. All das sind ja Versuche, auf ihr Blatt etwas draufzuschreiben. Aber da steht schon was. Und wie verhält sich jetzt eigentlich der Text, der nun draufgeschrieben werden soll, durch Lehre, auf ihre Blätter, zu dem Text, der da schon steht? Jetzt könnten Sie versuchen, den Text, der da schon steht, sozusagen auszulöschen, zu sagen, das vergesse ich am besten alles, ist sowieso wahrscheinlich alles nicht fundiert genug, also vergesse ich alles und nehme jetzt nur auf. Geht nicht. Man kann nichts aufnehmen, weil man kein Wort versteht, das einem gesagt wird, wenn es nicht in irgendeiner Weise an einem Vorverständnis anknüpft. Also der Text, der auf Sie sozusagen jetzt im Wissenschaftsbetrieb geschrieben wird, muss immer sich beziehen auf den Text, der schon da ist. Wenn da kein Text ist, kann da auch kein Text hingeschrieben werden. Weil das Tabula Rasa-Modell gar nicht funktioniert. Text, der auf diese Tafel geschrieben wird, die Sie sind, ist ein Text, der grundsätzlich von Ihnen selbst nur geschrieben werden kann. Das heißt, die Versuche anderer können nur Text bei Ihnen auf der Tafel erzeugen, sofern Sie selbst in der Verarbeitung dessen, was Sie aufnehmen, dies beziehen auf den Text, der schon da ist, und das heißt, den vorhandenen Text umschreiben. Das ist eigentlich auch ein Kern des wissenschaftlichen Arbeitens, oder so kann man eben den Kern des wissenschaftlichen Arbeitens im Studium auch betrachten, dass Sie den Text, mit dem Sie ins Studium hineinkommen, und für jeden von Ihnen ist das ein anderer Text, in Konfrontation mit den Texten, mit denen Sie sich auseinandersetzen, umschreiben. Das bedeutet zum Teil tatsächlich durchstreichen und löschen. Es bedeutet zum Teil ergänzen, erweitern, Lücken füllen. Es bedeutet zum Teil modifizieren, umschreiben, umformulieren, genauer schreiben und so weiter und so fort. Und das alles ist dann die Entwicklung, die Sie im Studium durchlaufen können. Dieses Bild kennen Sie schon. Das soll ja Ihren persönlichen Entwicklungsprozess zum wissenschaftlichen Arbeiter oder zur wissenschaftlichen Arbeiterin im Studium charakterisieren. Nur hier sieht das wie so ein einsamer Prozess aus. Das Ganze bedeutet eben gleichzeitig, ein Mitglied der wissenschaftlichen Community zu werden. Insofern ist dieser Entwicklungsprozess immer auch ein Prozess der Vermittlung mit anderen Positionen und der Auseinandersetzung. Und auf diese Weise werden Sie dann eben auch selber ein Mitglied dieser wissenschaftlichen Community. Dazu müssen Sie aber eben in Auseinandersetzung mit den Positionen anderer einen eigenen Standpunkt entwickeln. Jetzt komme ich zum dritten Unterabschnitt, zu der Thematik des eigenen Standpunktes. Und da geht es um das Verhältnis von Freiheit der Wissenschaft und Meinungsfreiheit. Sie kennen hoffentlich alle den Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Es gibt außerdem im Hochschulrahmengesetz einen Paragraphen über Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium. Das Hochschulrahmengesetz ist das Gesetz, das den Betrieb der Universitäten und der Fachhochschulen regelt, darin auch ihre Rechte und Pflichten als Mitglied einer solchen Institution regelt. Da ist also von Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium die Rede. Die Freiheit des Studiums umfasst, unbeschadet der Studien- und Prüfungsordnung, insbesondere die freie Wahl von Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studiengangs Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen, sowie die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher und künstlerischer Meinungen. Den nächsten Satz spare ich mir, weil auf diesen ersten Abschnitt kommt es mir an. Also es gibt hier auf der einen Seite ein Verständnis von Freiheit im Studium, das hat was mit Wahlfreiheit zu tun. Ich vermute mal, dass Sie sagen, hä? Wie bitte? Freie Wahl von Lehrveranstaltungen im Bachelorstudium, erstes Semester. Ich konnte mir gerade mal vielleicht noch die Termine für meine Übungsgruppen frei wählen und auch das nur in eingeschränktem Maße. Aber welche Veranstaltungen ich zu besuchen habe, ist mir doch relativ eindeutig von vorne bis hinten vorgeschrieben. Gut, da steht unbeschadet der Studien- und Prüfungsordnung kurz davor. Das heißt, die Studien- und Prüfungsordnungen dürfen sozusagen ihre Freiheit im Prinzip einschränken. Auf der anderen Seite würde dieser ganze Paragraph natürlich keinen Sinn machen, wenn es überhaupt gar keine Wahlfreiheit gäbe. Insofern sind auch in den Bachelorstudiengängen durchaus, wenn auch für einen späteren Abschnitt des Studiums erst vorgesehen, Wahlbereiche enthalten, aus denen Sie dann eben tatsächlich Lehrveranstaltungen nach freier Wahl wählen können. Nun wissen Sie alle, wie das so ist, oder vielleicht wissen Sie es noch nicht, dann werden Sie es bald erfahren. ich wähle mir eine Veranstaltung aus, weil sie einen tollen, interessanten Titel hat. Dann sitze ich drin, das haben wir ja eben schon als mögliches Beispiel angesprochen, dann sitze ich drin und merke, oh Gott, das ist überhaupt nicht das, was ich mir erwartet habe. Die freie Wahl der Lehrveranstaltung basiert ja in der Regel auf Unkenntnis der Inhalte und bloßer Kenntnis der Titel der Veranstaltung, selbst wenn es dann noch eine kleine Übersicht dazu gibt, in den Kommentaren dazu, wissen Sie nicht wirklich, wie letztlich diese Thematik in der Veranstaltung abgehandelt werden wird. Und Sie können positive wie negative Überraschungen erleben. Auch Veranstaltungen, von denen Sie gedacht haben, oh Gott, was für ein ödes Thema, können vielleicht plötzlich sich als ziemlich interessante Veranstaltung entpuppen. Hängt eben auch immer davon ab, wie das Thema dann von den betreffenden Lehrenden behandelt wird. Insofern ist die Wahlfreiheit der Veranstaltung sicherlich nur ein kleiner Aspekt dessen, was Ihre möglichen Freiheiten im Studium betrifft, Ihren eigenen Interessen nachzugehen. Mindestens genauso wichtig, aus meiner Sicht eigentlich wichtiger, ist die zweite Bestimmung von Freiheit im Studium, nämlich die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher Meinungen. Jetzt taucht hier das Wort Meinung auf. Und da liegt sozusagen der Hase im Pfeffer begraben. Denn was eine Meinung ist und was damit anscheinend oder scheinbar als Meinungsfreiheit im Studium tituliert ist, das müssen wir uns jetzt schon noch mal etwas näher betrachten. Denn, merkwürdigerweise, gibt es ja noch einen anderen Grundgesetzartikel, Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes, in dem steht, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Wenn das der Fall ist, dann müsste man ja annehmen, dass die Wissenschaftsfreiheit eigentlich nichts nochmal extra zu formulierendes ist, sondern in der Meinungsfreiheit schon enthalten ist. Oder dass die Freiheit des Studiums, die im HRG steht, bloß eine Explikation der Meinungsfreiheit ist. Ist sie aber nicht. Was mit Meinung hier in diesem Paragraphen gemeint ist, ist etwas ganz anderes, als was mit wissenschaftlicher Meinung in den Paragraphen des Hochschulrahmengesetzes gemeint ist. Um es zugespitzt zu formulieren, Wissenschaftsfreiheit ist nicht Meinungsfreiheit. In der Wissenschaft gibt es keine Meinungsfreiheit. Im Sinne des Paragraphen 5 Absatz 1 des Grundgesetzes. Wo ist der Unterschied? Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Heißt, Sie haben das Recht, Ihre Meinung zu äußern, zum Beispiel über George W. Bush oder über mich, ohne dass Sie Ihre Meinung, das ist ein Idiot oder sonst wie, in irgendeiner Weise begründen müssen. Meinungsfreiheit heißt, dass Sie eine Position beziehen können und die auch äußern dürfen, ohne dass diese Position in irgendeiner Weise begründet sein muss. Sie brauchen nicht zu belegen, dass George W. Bush ein Idiot ist, um diese Meinung vertreten zu dürfen, selbst in den USA, sofern Sie nicht aus einer bestimmten Ethnie stammen. Das ist Meinungsfreiheit. Das ist ein demokratisches Recht, das jeder in Anspruch nehmen kann, in seinem persönlichen Leben und im öffentlichen Leben. Klar, es gibt andere Rechte, die damit konfligieren können und dann werden die gegeneinander abgewogen und dann kann es auch schon mal eine Einschränkung der Meinungsfreiheit geben, wenn zum Beispiel das Persönlichkeitsrecht eines anderen Menschen damit davon berührt ist. Aber grundsätzlich haben Sie also die Freiheit, Ihre Meinung zu äußern, ohne sie begründen zu müssen. Und genau diese Freiheit haben Sie in der Wissenschaft nicht. Sie haben nicht das Recht, in Wort, Schrift und Bild im Rahmen des Wissenschaftsbetriebs Ihre Meinung frei zu äußern. Nämlich ohne Begründung zu äußern. Sondern in der Wissenschaft müssen Sie Ihre Position immer begründen. Sie müssen sie immer für andere nachvollziehbar machen. Und alles, was Sie im Wissenschaftsbetrieb lediglich als Meinung äußern, ist von daher nicht wissenschaftlich und muss als nicht wissenschaftlich unterschieden werden von den Anteilen dessen, was Sie da machen, die wissenschaftlich sind. Natürlich sind Sie nicht als Student von morgens bis abends wissenschaftlicher Arbeiter. Sie sind auch noch ein Mensch, der was anderes macht als wissenschaftliches Arbeiten. Und insofern diskutieren Sie natürlich auch im Rahmen der Freiheit der Meinung miteinander. Und auch in Lehrveranstaltungen findet nicht nur wissenschaftliches Arbeiten statt und werden nicht nur die Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens angelegt, sondern natürlich gibt es auch Meinungen, die geäußert werden. Aber das ist dann nicht die Erfüllung der Anforderungen und Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens, sondern da verlässt man das Feld des wissenschaftlichen Arbeitens. Insofern gilt auch nicht, dass in der Wissenschaft keine Zensur stattfindet, sondern in der Wissenschaft wird ständig zensiert. Nämlich in dem Sinne, dass Aussagen als nicht zulässig beurteilt werden und entsprechend dann auch zum Beispiel in der Beurteilung von ihren Arbeiten durch denjenigen, der ihre Arbeit beurteilt, entsprechend, man könnte sagen, zensiert werden. Zensiert auch in dem übertragenen Sinne oder in dem anderen Sinne des Notengebens dafür. Aber das hängt alles damit zusammen. Eine Meinung kann man nicht benoten. Ja? Eine freie Meinung wird geäußert und gut ist. Damit kann man nicht einverstanden sein oder einverstanden sein und man kann auch nach Begründungen fragen, aber davon ist das Recht, darauf sie zu äußern, nicht berührt. Das ist eben im Wissenschaftsbetrieb ganz anders. Und insofern ist es mir sehr wichtig, Ihnen diesen Unterschied zwischen der Freiheit der Wissenschaft, die Sie auch im Studium wahrnehmen können, und der Meinungsfreiheit, die Sie in Grenzen auch im Studium wahrnehmen können, deutlich zu unterscheiden. Dann komme ich zum zweiten Abschnitt der heutigen Vorlesung und zu dem ersten, das Thema nun im engeren Sinne betreffenden Abschnitt Zuhören und Mitschreiben als rezeptiven Elementen wissenschaftlichen Arbeitens. Beim Mitschreiben gibt es unterschiedliche Formen des Mitschreibens. Das eine ist, dass Sie etwas mitschreiben, weil das möglicherweise prüfungsrelevanter Stoff ist und es für Sie wichtig ist, möglichst vollständig die Inhalte der betreffenden Veranstaltung, des betreffenden Textes, der Ihnen vorgetragen wird, aufzunehmen. Da geht es also darum, möglichst vollständig aufzunehmen, was Ihnen vorgetragen wird. Ich weiß nicht, ob Sie schon genügend Erfahrungen damit gemacht haben, um beurteilen zu können, wie schwierig oder wie das ist mit dem Mitschreiben und dem Zuhören und womöglich beides gleichzeitig zu tun. In einer Veranstaltung wie dieser hören Sie auf der einen Seite zu und auf der anderen Seite haben Sie einen Stift in der Hand und schreiben sich was auf. Man sagt ja, dass Frauen besser mehrere Dinge gleichzeitig tun können als Männer. Also zuhören und mitschreiben sind zwei Dinge, die ich zum Beispiel ganz schlecht zusammenkriege. Wenn ich genau zuhöre, kann ich eigentlich nicht mitschreiben. Und wenn ich anfange mitzuschreiben oder aufzuschreiben, was ich höre, dann kann ich nicht mehr richtig zuhören. Sondern dann schreibe ich aus dem Gedächtnis dessen, was ich gerade gehört habe, etwas auf und verpasse das, was gerade im Moment vorgetragen wird. Also bei mir zumindest gibt es eine Kollision zwischen Mitschreiben und Zuhören. Wenn das nun miteinander kollidiert, ist die Frage, was hat denn dann Priorität? Und da ein eindeutiges Plädoyer von mir, Priorität muss haben, dass Sie geistig folgen können. Das bedeutet, nicht unbedingt lückenlos mitzuschreiben, denn nicht das, was Sie auf dem Papier sozusagen mit raustragen aus der Veranstaltung, ist das Entscheidende, sondern was Sie im Kopf mit raustragen aus der Veranstaltung, ist das Entscheidende. Und wenn das Mitschreiben Sie daran hindert, alles wirklich gedanklich nachzuvollziehen, auch zu verstehen und mit Aufmerksamkeit aufzunehmen, dann lassen Sie das Mitschreiben lieber oder reduzieren es auf das Allernotwendigste. Um das zu unterstützen, gibt es zum Beispiel in meinen Vorlesungen grundsätzlich ausgearbeitete Skripte, die Sie sich downloaden können, sodass Sie, und das ist einfach sozusagen der Gefallen, den ich Studierenden, die die Schwierigkeiten haben, die ich als Student immer hatte, tun möchte, dass Sie also nicht darauf angewiesen sind, eine eigene Mitschrift anzufertigen, sondern sich auf ein Skript stützen können, das Ihnen angeboten wird. Schon mal eine Entlastung. Natürlich ist das Skript nicht wortgleich und auch nicht immer ganz inhaltsgleich mit dem, was in der Vorlesung geboten wird. Sie haben nun zusätzlich noch die Möglichkeit des Recordings in diesem speziellen Falle dieser Veranstaltung hier. Grundsätzlich würde ich folgenden Tipp geben. Dass Sie Das ist, glaube ich, schon eine Folie weiter. Mal eben gucken. Zunächst mal gut zuhören. Das sollte sozusagen im Zentrum stehen. Gut zuhören in der Veranstaltung. Mitschreiben dann, soweit das sich damit vereinbaren lässt. Aber sozusagen als sekundäre Tätigkeit. Vielleicht nur in Stichworten. In Stichworten, die Sie dann im Nachgang zu der Vorlesung, ich hoffe, Sie haben dafür die Zeit, es lohnt sich, sich die Zeit dafür zu nehmen, Ihre Stichworte ausarbeiten, aus dem Gedächtnis heraus ausarbeiten zu einem lesbaren und dann auch später von Ihnen irgendwann nochmal nachvollziehbaren Text, den Sie dann zu Ihren Unterlagen zu dieser Veranstaltung heften. Lassen Sie es also nicht bei den Stichworten bewenden, sondern versuchen Sie, daraus einen zusammenhängenden Text zu schreiben. Wenn Sie so etwas regelmäßig machen, ich weiß, dazu braucht man eine gewisse Disziplin und man wird das nicht in jeder Veranstaltung machen können, aber wenn Sie das machen, dann ist das etwas, was Ihnen sehr hilft im Vorankommen in Ihrer Entwicklung im Studium, nach meiner Einschätzung und Erfahrung. Jetzt nochmal zurück zu der Folie, die ich übersprungen hatte. Gut zuhören und genau zuhören heißt, dass Sie sich das aneignen, was Ihnen geliefert wird, aber in einer aktiven Weise aneignen, nämlich in selbstdenkender Weise aneignen. Dazu gehört auch, dass Sie genau zuhören, das heißt, dass Sie dem Sprecher auch gerecht werden. Genau hinhören, das heißt präzise erfassen, was wurde wirklich gesagt, und das Vorgedachte nachdenken, mitdenken, vielleicht auch schon ein wenig umdenken, überdenken und im Idealfalle auch weiterdenken. Also immer kommt Denken vor, aber in etwas unterschiedlichen Nuancierungen sozusagen. Nachdenken betont mehr das Reproduktive, während das Umdenken, Überdenken und Weiterdenken schon ihre eigenen aktiven denkenden Umgang mit dem Gehörten meint. Das ist etwas, was sowieso spontan passiert. Sie können gar nicht zuhören und mitdenken, ohne gleichzeitig auch weiterzudenken, zu überdenken und umzudenken. Das heißt, das, was bei Ihnen selber denkend entsteht, ist nicht mit dem identisch, was Ihnen vorgedacht wurde. Es ist immer schon Ihr eigenes Produkt und dessen sollten Sie sich auch bewusst sein, dass es Ihr eigenes Produkt ist, dass es Ihr eigenes Produkt sein darf und sogar sein soll. Ein anderes Mitschreiben ist das, wo es nicht darauf ankommt, dass Sie alles erfassen, dass Sie also möglichst vollständig den Inhalt erfassen, sondern wo Sie sich das sozusagen rauspicken können aus dem, was Sie hören, was Sie interessiert. Das ist im Rahmen des Studiums immer seltener, dass es die Möglichkeit noch gibt, weil das Studium doch sehr, sehr stark so umstrukturiert worden ist, dass es kaum noch prüfungsirrelevante Inhalte gibt. Nahezu alles in Ihrem Bachelorstudiengang brauchen Sie auch nochmal irgendwann für irgendeine Modulprüfung oder Abschlussprüfung oder Leistungsnachweis. Das war mal ein wenig anders. Insofern gab es mehr Freiräume in den Magisterstudiengängen, die jetzt durch die Bachelorstudiengänge abgelöst werden, beispielsweise, für auch selektives Studieren, dass man also in höherem Maße sich seine Studieninhalte zusammenstellte nach eigenem Interesse. Ich nehme dennoch an, dass es solche Möglichkeiten auch in Ihrem Studium noch gibt, dass Sie Veranstaltungen auch im Hinblick auf Ihre eigenen inhaltlichen Interesse sich auswählen können und dann auch entsprechend selektiv wahrnehmen können, was Ihnen darin geboten wird. Eine solche Lehrveranstaltung soll ja Ihre Interessen vor allen Dingen befriedigen, Ihre Fragen beantworten, die Sie herantragen an die Veranstaltung, soll Ihnen Zusammenhänge deutlich machen, die Ihnen bis dahin vielleicht nicht bewusst waren, die aber für Sie von Interesse sind, soll Ihnen weitere Perspektiven eröffnen, Ihren Horizont erweitern, soll Sie auf Literatur aufmerksam machen, soll Sie vielleicht auch provozieren zum Widerspruch, wenn eine Position Sie, weil es ja ein Thema ist, das Sie interessiert, nicht zufriedenstellt oder sie sie für unbegründet halten oder für schlecht begründet halten. Ich komme jetzt zum dritten Abschnitt der heutigen Vorlesung. Da geht es um Lesen und Exzerpieren. Auch hier unterscheide ich wieder zwischen einem stärker rezeptiven Lesen, Lesen um aufzunehmen, und einem Lesen nach Interesse, um eigene selbstempfundene Wissenslücken zu füllen. Worum geht es, wenn Sie im Studium lesen, und Sie müssen im Studium immer wieder und relativ viel lesen, denn es geht insbesondere um die Auseinandersetzung mit Texten in einem geisteswissenschaftlich orientierten Studium. Es geht darum, den Text natürlich erstmal zu verstehen. Was steht da eigentlich genau? Es geht dann darum, diesen Text aufzunehmen, zu verarbeiten, und das hat mit dem zu tun, was ich vorhin angesprochen habe, dass Sie den Text, den Sie aufnehmen, in Beziehung setzen zu dem Text, der bei Ihnen schon da ist, zu dem betreffenden Thema. Das Verarbeiten heißt also ein Rezipieren, das zu einem Umarbeiten Ihres eigenen inneren Textes führt. Und damit verbunden ist zugleich ein Hineinfinden in den wissenschaftlichen Diskurs der Disziplin, in dem Sie sich eben mit Texten auseinandersetzen, die in der Disziplin eine Rolle spielen. Die Anforderungen an Sie sind eigentlich ganz vergleichbar den Anforderungen, die auch beim Zuhören an Sie gerichtet werden. Sie müssen wie beim Zuhören auch den Text eigentlich selbst hervorbringen, den Sie lesen. Das scheint irgendwie eine paradoxe Aufforderung zu sein, einen Text zu lesen und dabei gleichzeitig diesen Text eigentlich für Sie selber erst hervorzubringen, aber dieser paradoxen Aufforderung müssen Sie entsprechen. Sie müssen diesen Text letztlich selbst, und das ist eine Aktivität, denken. Dazu gehört aber eben auch, wie beim Zuhören, dort muss man dem Sprecher, da soll man dem Sprecher gerecht werden, dem Autor des Textes gerecht zu werden, also genau lesen. Das klingt so banal, aber wir stellen immer wieder fest, dass es keineswegs banal ist. Immer wieder, wenn es darum geht, einen Text wiederzugeben, also wenn Studierende die Aufforderung erhalten, einfach auf einen Text, den sie gelesen haben, in einer Weise Bezug zu nehmen, dass daraus deutlich werden soll, ob sie den Text verstanden haben, dass man sagen muss, Moment mal, steht das da wirklich? Und wenn man genauer hinguckt, steht das da nicht, was gelesen wurde. Das heißt, es wird tatsächlich aktiv gelesen, aber in einer Weise, die dem Autor nicht gerecht wird. Das heißt, es werden Dinge gelesen, die gar nicht da stehen. Das ist ein Phänomen. Aber es weist darauf hin, dass Lesen ein höchst aktiver und kreativer Prozess ist. Nur sollte er nicht so kreativ sein, dass Sie einen Text lesen, der mit dem Text, der da tatsächlich steht, nichts mehr zu tun hat. Denn dann wird eben es schwierig, noch eine Beziehung herzustellen zwischen den von Ihnen produzierten Texten und den Texten, mit denen Sie sich auseinandersetzen. Also dann finden Sie nicht hinein in die wissenschaftliche Auseinandersetzung, Sie finden nicht hinein in die Community. Es fehlt das Moment der Vermittlung zwischen Ihnen und den Gedanken anderer. Insofern ist es richtig, selbst zu denken, kreativ zu sein beim Lesen, aber dazu gehört gleichzeitig eben auch, dem Autor gerecht zu werden. So ähnlich, wie wenn Sie dem Material gerecht werden müssen, wenn Sie beispielsweise ein Kunstwerk hervorbringen, als Künstler ein Kunstwerk hervorbringen, dann haben Sie es mit Material zu tun, und es gibt Kunstwerke, die vergewaltigen das Material, und es gibt Kunstwerke, die arbeiten in dem Sinne mit dem Material, dass sie dem Material gerecht werden, sodass das Material selbst einen Teil nachher, einen produktiven Teil des Kunstwerks ausmacht. So ähnlich können Sie die Texte verstehen, mit denen Sie sich auseinandersetzen. Und auch hier heißt es, das vorgedachte Nachdenken, Mitdenken, Umdenken, Überdenken, Weiterdenken. Im Moment sind das alles noch Worte und für Sie noch nicht mit der Erfahrung einer Praxis verbunden. Aber wir werden ja heute einsteigen damit, dass Sie sich mit den Inhalten dieser Vorlesung auch aktiv beschäftigen, in dem Sinne, dass Sie das versuchen sollen umzusetzen, praktisch umzusetzen, was ich Ihnen hier vortrage, wofür ich plädiere. Und was es dann genau heißt, nachzudenken, mitzudenken, umzudenken, zu überdenken und weiterzudenken, das wird sich im Laufe dieses Semesters für Sie, denke ich mal, auch noch auf der Erfahrungsebene klären. Ich habe also jetzt Elemente beim Lesen hervorgehoben, die dem vergleichbar sind, was beim Zuhören geschieht. Dennoch gibt es auch einen deutlichen Unterschied zwischen Lesen und Zuhören. Es liegt auf der Hand, beim Zuhören gibt es noch so etwas wie eine personale Begegnung mit dem anderen. Wenn Technik dazwischen geschaltet ist und Sie beispielsweise eine Audioaufzeichnung hören, eine Audioaufzeichnung sozusagen zuhören eines Vortrags, dann ist das natürlich schon nicht mehr ganz so, wie wenn Sie den Sprecher face-to-face gegenüber sitzen oder stehen. Aber auch dort ist noch, zumindest dadurch, dass Sie die Stimme des Vortragenden hören, ein personales Moment spürbar. Und auf dieser Ebene werden ja auch Botschaften ausgetauscht. Auch auf dieser Ebene kommt ja etwas rüber. Sie merken an der Art und Weise, wie jemand vorträgt, wie er zu Ihnen steht. Spricht er Sie eigentlich an? Oder wendet er sich seinem Papier zu, ohne Sie überhaupt wirklich wahrzunehmen und liest halt seinen Text irgendwie vor? Ist er von seinem Thema, das er vorträgt, eigentlich selbst wirklich gepackt? Merken Sie so etwas wie ein eigenes Engagement des Vortragenden in Bezug auf sein Thema bzw. auf die Vermittlung seines Themas, oder erscheint er eher als gelangweilt, der seine Pflicht halt tut, seinen Job macht, indem er seinen Vortrag hält, aber im Übrigen selbst nicht besonders interessiert ist an dem, was er da tut? Und so weiter und so fort. Sie werden sehr, sehr unterschiedliche Stile des Vortragens kennenlernen. Und darin schwingt immer auch mit die Erfahrung, dass Wissenschaft eben auch ein Prozess ist, in dem Subjekte, Menschen, lebendige Persönlichkeiten mit all ihren Facetten, Persönlichkeitsfacetten involviert sind. Und dass Wissenschaft immer eben auch getragen wird von den Interessen, den Motiven, den Leidenschaften, auch den Macken und Merkwürdigkeiten, die Personen mit sich bringen. Und davon geht eben, wenn man Wissenschaft nur auf der Ebene des geschriebenen Textes begegnet, doch einiges verloren. Die Lebendigkeit von Wissenschaft kriegen Sie nur wirklich mit, wenn Sie es mit den Personen zu tun haben. Also insofern ist es, wenn Sie nur die Texte haben, auch ein Verlust. Dem steht auf der anderen Seite nun allerdings ein ziemlich deutlicher Gewinn gegenüber. Wenn Sie an einer Universität studieren, wie der Technischen Universität Darmstadt in Ihrem Falle, dann ist der Umkreis dessen, was die wissenschaftliche Community in ihrem Fach ausmacht, hier in der Pädagogik beispielsweise auf 6 Personen begrenzt. Es gibt Universitäten, da gibt es dann vielleicht 20, 25 Pädagogikprofessuren. Da ist der Kreis natürlich schon wesentlich größer. Aber auch die größte pädagogische Fakultät oder das größte pädagogische Institut ist ärmliche oder erbärmliche Provinz im Vergleich zu der gesamten Community, Pädagogik oder einer anderen Disziplin. Das heißt, wenn Sie nur auf die personale Begegnung zu Vertretern, Fachvertretern Ihrer von Ihnen studierten Disziplin angewiesen wären, dann wäre Ihr Studium grundsätzlich höchst provinziell. Die große, weite Welt Ihrer Disziplin würden Sie so nur gefiltert durch diese provinziellen Vertreter der Disziplin erfahren. Das Gleiche gilt natürlich für die Tradition der Disziplin, für die großen Klassiker der Pädagogik beispielsweise. Sie werden natürlich nie mehr die Chance haben, einem Comenius, einem Rousseau, einem Humboldt, einer Maria Montessori oder einem Célestin Freinet persönlich zu begegnen. Egal, wo sie studieren, wohin sie reisen würden. Wenn sie auf das angewiesen sind, was ihnen die hier lehrenden Pädagogen und Pädagoginnen vermitteln, dann würden sie diese Autoren auch nur vermittelt durch deren Rezeption erfahren können. Aber wenn sie deren Texte lesen, dann gibt es so etwas wie eine unmittelbare Begegnung, wenn auch nicht face to face, aber doch eine unmittelbarere Begegnung mit diesen Klassikern der pädagogischen Literatur. Und diese unmittelbare Begegnung mit denen, die Wesentliches gedacht haben zu dem, was es in der Pädagogik zu denken gibt, ist und bleibt einfach ein besonderes Moment im Studium, das sich ihnen nur erschließen kann, indem sie lesen. Und zwar im Original lesen und nicht in der Sekundärliteratur. Wie sollten Sie nun an Lektüre rangehen, wenn Sie einen Text lesen sollen? Ich habe hier mal als Beispiel einen Text in die Mitte gestellt von Dietrich Benner über Bildungstheorie und Bildungsforschung. Können Sie sich irgendeinen anderen Text, mit dem Sie vielleicht schon im Rahmen Ihres Studiums im Moment beschäftigt sind, dahin denken. Wie geht man ran, wenn man nun so ein Buch oder einen Teil eines solchen Buches lesen soll im Rahmen des wissenschaftlichen Studiums? In der Pädagogik ist das nicht ganz so schlimm wie in manchen anderen Disziplinen, aber natürlich hat auch die Pädagogik ihre eigene Sprache, ihre eigene Wissenschaftssprache, Fachsprache entwickelt, mit der sie in vielen Texten erstmal konfrontiert sind, ohne dass ihnen diese Begrifflichkeiten erläutert werden. Außerdem gibt es natürlich immer nicht nur fachsprachliche Ausdrücke, sondern überhaupt Fremdwörter, die gebraucht werden, die ihnen nicht schon geläufig sind. Also ein Rat, grundsätzlich schaffen Sie sich an ein pädagogisches Wörterbuch und ein Fremdwörterbuch. Das beides sollten Sie zur Verfügung haben. Das können auch Online-Varianten sein, die Sie am Computer nutzen, aus dem Internet sich irgendwie ziehen. Da gibt es genügend entsprechende Quellen, sodass Sie das immer parat haben, sodass Sie beim Lesen immer sofort die Möglichkeit haben, Wörter, die Sie nicht verstehen, direkt nachzuschlagen. Sie sollten das eigentlich nach Möglichkeit immer sofort tun und gar nicht erst drüber hinweglesen und dann zunehmend das Gefühl zu bekommen, Sie verstehen nur die Hälfte. Das dauert nicht allzu lange, dann sind Sie in der Begrifflichkeit der Pädagogik dann schon so weit drin, dass Sie das immer weniger müssen, nochmal nachgucken und nachschlagen. Ich schlage dann vor, das hat natürlich immer damit zu tun, auch wie viel Zeit Sie haben, bei der ersten Lektüre einfach nur kursorisch durchzulesen. Kursorisch heißt, nicht zu versuchen, alles zu verstehen, aber doch zu erfassen, worum es dem Autor in seinem Text vor allem ging. Also nur lesen und zu verstehen zu versuchen, nicht zu unterstreichen, nichts aufschreiben. Das ist ein Tipp. Tipps kann man befolgen oder nicht. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, deswegen diesen Tipp. Und dann, nachdem Sie das gemacht haben, einen Text so kursorisch durchgelesen, um zu erfassen, irgendwie, worum es dem ging, sich dann nochmal zu überlegen, so, jetzt für sich nochmal rekapitulieren, ich habe den Text jetzt gelesen, was war eigentlich der wesentliche Gehalt dieses Textes, worum ging es dem Autor eigentlich ganz wesentlich? Da müssen Sie vielleicht nochmal kurz reingucken an bestimmte Stellen, um sie zu vergewissern, aber erstmal sollten Sie es möglichst aus dem Gedächtnis tun. Das Lesen vorher muss also so beschaffen sein, dass Sie sowas, so einen Eindruck im Kopf tatsächlich auch entwickeln können. Also so genau müssen Sie dann schon lesen, dass Sie das Gefühl haben, ich könnte hinterher das Gefühl entwickeln beim Lesen, ich könnte hinterher sagen, worum es in dem Text geht. Wenn Sie sich das dann mal aufschreiben, in Form von Thesen oder so, über das, was in dem Text als wesentliche Gehalt gesagt werden soll, mir als Leser gesagt werden soll vom Autor, dann ist das sozusagen eine Hypothese, die Sie entwickelt haben über den Inhalt des Textes. Und jetzt geht es sozusagen um eine zweite gründliche Lektüre, das ist die Überprüfung ihrer Hypothese. Die Überprüfung ihrer Hypothese bedeutet, dass sie anders lesen, als wenn sie eine solche Hypothese über das, worum es in dem Text geht, nicht hätten. Sie lesen sozusagen fokussierter. Sie lesen auch sozusagen mit einem gewissen, wenn auch formalen Interesse an der Überprüfung ihrer Hypothese. Bestätigt sich mein Eindruck, den ich hatte, von dem, worum es in diesem Text geht, wenn ich jetzt nochmal genauer nachlese. Vielleicht merken Sie, dass es nicht ganz so war, wie Sie es sich gemerkt hatten und rekapituliert hatten, sondern dass es ein wenig anders akzentuiert ist, als Sie es sich gemerkt hatten. Sie merken vielleicht dann auch bei der Überprüfung Ihrer Hypothese, das war zwar einer der Punkte, aber vielleicht gar nicht mal der entscheidende. Ein anderer Punkt beim gründlichen Lektüre schiebt sich in den Vordergrund oder kommt dazu. Das heißt, Ihre ursprüngliche Hypothese in Form Ihrer ersten skizzenhaften Aufzeichnung wird ergänzt, modifiziert und vielleicht auch korrigiert. Und eventuell könnten Sie dann das auch noch ergänzen, dadurch, dass Sie Sekundärliteratur hinzuziehen. Sekundärliteratur ist Literatur, die sich auf Literatur bezieht. Also es gibt Primärliteratur, nehmen wir beispielsweise den Text von Montessori, Kinder sind anders, einer ihrer bekanntesten Texte. Und es gibt natürlich zu Montessori und zu diesem Text von Montessori dann wiederum Aufsätze, ganze Bücher, die sich damit beschäftigen. Der Primärtext, die Primärliteratur ist in diesem Falle der Montessori-Text. Die Sekundärliteratur ist alle Literatur, die sich mit dem Montessori-Text beschäftigt. Jetzt gibt es natürlich dann sozusagen auch noch Tertiärtexte, das wäre dann Literatur, die sich mit Literatur beschäftigt, die sich wiederum mit Literatur beschäftigt. Wenn Sie das Internet als Quelle nutzen, werden Sie es möglicherweise mit Quartär, Quintär, Sextär Literatur zu tun haben. Weil da überwiegen Texte, die aus x-ter Hand stammen, wo also die Quelle kaum noch aufspürbar ist, aus der sich der betreffende Autor mal bedient hat, weil er sich in der Regel aus Quellen bedient hat, die sich wiederum aus Quellen bedient haben und so weiter und so fort. Wir werden das noch ein bisschen genauer betrachten, wenn es darum geht, Internetrecherche zu machen, womit Sie da rechnen müssen bei Internetquellen. Zunächst mal soll die Unterscheidung zwischen Primärtexten oder Primärliteratur und Sekundärliteratur reichen. Ein anderes Lesen ist das, wo es Ihnen nicht darum geht, den Text zu erfassen, weil Sie vielleicht diesen Text verarbeiten sollen in einem Referat oder in einer Hausarbeit, sondern wo es Ihnen darum geht, dass Sie diesen Text lesen, weil Sie zu einem bestimmten Thema mehr wissen wollen. Und zwar selber mehr wissen wollen. Wenn Sie also nicht im Auftrag sozusagen lesen, sondern aus eigenem Interesse lesen. Und dann kennen Sie sicherlich das schon aus eigener Erfahrung. Sie lesen etwas, lesen einen Text zu einem Thema, das Sie interessiert. Meinetwegen Gewalt in den Medien und was das zu tun hat mit dem Amoklauf des sowieso an der und der Schule. Und dann haben Sie so ein Gefühl beim Lesen von, ja, genau, das ist es, von Bestätigung und sich wohlfühlen beim Lesen und dann sagen Sie hinterher, das war ein klasse Text. Warum sagen Sie, das war ein klasse Text oder das war ein guter Text? Weil es angenehm war, ihn zu lesen. Nun ist allerdings das mehr oder weniger angenehme Gefühl beim Lesen überhaupt kein Kriterium für die Güte eines Textes. Also ein Text, bei dessen Lektüre Sie sich wohlfühlen, und das heißt fast immer, weil er Sie nämlich in dem bestätigt, was Sie sowieso schon dachten, weil er im Grunde genommen Ihnen überhaupt nichts Neues sagt, sondern Ihnen nur das sagt, was Sie sowieso schon gewusst haben oder gedacht haben. Und das ist angenehm, wenn man durch einen solchen Text, durch die Autorität eines solchen Textes dann natürlich auch noch bestätigt wird. Der sagt ja auch, was ich schon sowieso dachte. Dann könnten Sie der Versuchung ausgesetzt sein, das für einen guten Text zu halten. Er hat sie keinen Schritt weitergebracht in ihrer eigenen Entwicklung. Er hat sie sozusagen lediglich auf dem Stand, auf dem sie sowieso schon waren, bestärkt und verstärkt. Er hat sie in einem gewissen Sinne vielleicht sogar fixiert auf diesen Stand. Möglicherweise ist das ein Text, der ihrer Entwicklung außerordentlich hinderlich ist. Und unter diesem Kriterium möglicherweise ein außerordentlich schlechter Text, gerade weil er so angenehm zu lesen war. Nehmen wir einen anderen Text, der ihren Zorn, ihren Ärger hervorruft, der sie vielleicht sogar wütend macht, weil er nämlich ihren bisherigen Aufforderungen widerspricht und sie erstmal das Gefühl haben, das möchte ich nicht. Weil das stellt mich ja in Frage. Das stellt meine Position in Frage, wenn dieser Text völlig andere Auffassungen vertritt, als ich sie vertrete. Damit kann zusammenhängen, dass dieser Text anstrengend zu lesen ist, weil sie ständig gegen Widerstände, die sie gegen diesen Text haben, anlesen müssen. Wenn sie es bei dem Gefühl belassen, ähnlich wie bei der Lehrveranstaltung, von der ich vorhin gesprochen habe, eine unangenehme Lehrveranstaltung ist eine Lehrveranstaltung, in der sie sich nicht wohlfühlen, wenn sie es bei diesem Gefühl nur belassen, dann wird sie das nicht weiterbringen. Aber wenn sie sich mit dem auseinandersetzen, mit diesem Widerstand, auf den ein Text bei ihnen trifft, auseinandersetzen, dann ist das die Chance zur Weiterentwicklung. Es kann ja sein, dass es ein schlechter Text ist, der ihren Widerstand hervorruft. Er ist allerdings nicht dadurch schlecht, dass er ihren Widerstand hervorruft und dass er insofern anstrengend ist zu lesen, sondern wenn er schlecht ist, dann wäre er dadurch schlecht, dass die Position, die in ihm vertreten wird, sich wissenschaftlich nicht halten lässt, weil sie schlecht begründet ist oder gar nicht begründet ist. Das kriegen Sie aber nur raus, wenn Sie es überprüfen. Wenn sie sich genau damit, mit dieser Frage, ist das eigentlich begründet, diese Position auseinandersetzt. Und in diesem Sinne kann natürlich auch der sie bestärkende Text ein außerordentlich schlechter Text sein, wissenschaftlich gesehen schlechter Text sein, weil er die Position, die ihnen angenehm ist, weil es ihre vorgefasste Position ist, selber auch nicht begründet. Und für sie lediglich mit der Aura der Autorität eines solchen gedruckten Textes versieht. Auf solche Auren sollten Sie sich allerdings im Studium niemals verlassen und beziehen. Das heißt, wenn Sie sich auf einen Text beziehen im Studium, um eine eigene Position zu untermauern, dann sollte der Text, auf den Sie sich beziehen, selbst ein guter Text sein im wissenschaftlichen Sinne. Und er ist nur dann ein guter Text, wenn er selbst begründet. Dann beziehen Sie sich im Grunde genommen nicht auf die Position, nur die in dem Text steht, sondern Sie beziehen sich auf die Begründung dieser Position. Das ist in Ordnung. Sich nur auf eine Position zu beziehen, weil der sowieso hat das auch gesagt, das ist so ähnlich, wie wenn Sie als kleines Kind sich auf Ihren großen Bruder berufen oder auf Ihren Papa berufen. Und das ist eine Autorität und der weiß das schon irgendwie. Da braucht man nicht selber zu denken, sondern beruft man sich eben auf den Papa. Der wird das schon irgendwie entsprechend gedacht haben, weil der ist ein ganz großer und so. Und eine solche kleinkindmäßige Haltung sollten Sie im Studium nicht praktizieren. Sonst beim Lesen sollten Sie es ähnlich wie in der Lehrveranstaltung machen. Wenn man sich Texte interessant machen will, die vielleicht eigentlich erstmal nicht so interessant scheinen. Dass man sich also darüber im Klaren ist, was will ich eigentlich von diesem Text wissen, also das eigene Interesse am Text wirklich exzizieren. Auf welche Frage möchte ich eine Antwort haben, für welches Problem soll mir dieser Text eine Lösung geben oder worüber möchte ich nähere Aufklärung haben. Das bedeutet dann auch durchaus fokussiertes Lesen. Nicht alles an dem Text ist dann für Sie interessant, muss es auch nicht sein. Sie müssen nicht alles aufnehmen, sondern den Kern, der Ihr Interesse betrifft. Dennoch müssen Sie dabei immer, oder sollten Sie dabei immer auch offen sein für Überraschungen. Weil Ihr Interesse ist natürlich eine bestimmte Fokussierung, sozusagen wie so ein Scheinwerferkegel, den Sie in diesen Text hineinrichten. und vieles bleibt außerhalb dieses Kegels und vieles erfassen sie sozusagen nicht. Es kann manches von dem, was sie dadurch nicht erfassen, durch eine solche Fokussierung nicht erfassen, aber potenziell, ohne dass ihnen das sofort von Anfang an klar und bewusst ist, von Interesse sein. Nämlich ihr Interesse, das vielleicht von ihnen selbst noch gar nicht entdeckt wurde, das sozusagen noch schlummerte, wecken. Und es wäre schade, wenn sich die Chance entgehen ließen, dass Interessen, die bei ihnen noch schlummern, durch Texte geweckt werden. Also lesen Sie nicht zu selektiv, sondern bleiben Sie immer auch offen, aufmerksam und aufnahmebereit für Themen, die scheinbar erstmal noch außerhalb Ihres Interesses liegen. So, und damit komme ich dann zum letzten Punkt beim Lesen. Anstreichungen, Unterstreichungen, Randnotizen. Wie streicht man eigentlich an oder wie unterstreicht man in Texten, sofern einem die Texte zur Verfügung stehen, dass man entsprechend, jetzt geht's wieder, dass man also entsprechend darin arbeiten kann. Also Sie dürfen das natürlich nicht in geliehenen Texten, ist ja klar. Ne? Also in geliehenen Texten ist es verboten, zu unterstreichen oder anzustreichen. Aber in Manuskripten oder Skripten, in Büchern, die Ihnen selber gehören, in Kopien, können Sie das selbstverständlich machen. Was streichen Sie an? Sie sollten darauf achten, dass Sie nicht zu viel anstreichen, weil das Anstreichen soll Ihnen ja helfen, erstens Ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren beim Lesen. Sie haben sozusagen eine zusätzliche Aktivität, die hilft, sich das besser einzuprägen, was Sie aufnehmen, dadurch, dass Sie es noch durch eine physische Operation sozusagen unterstreichen, das Lesen auch unterstreichen. Sie unterstreichen also nicht nur den Text, sondern Sie unterstreichen auch das Lesen des Textes. Deswegen sollten Sie nicht zu viel unterstreichen, weil Sie können sich nicht alles merken. Und das Unterstreichen soll Ihnen ja auch helfen, bei einer späteren, nochmaligen Durchsicht des betreffenden Textes nicht mehr alles lesen zu müssen, sondern kursorisch lesen zu können oder in Ausschnitten lesen zu können. Deswegen sollten Sie also nur besonders treffende Formulierungen des Autors unterstreichen oder besonders typische Aussagen von ihm, für die Sie vermutlich später nochmal eine Verwendung haben werden und die Sie gerne wörtlich zitieren möchten. Zum Zweiten Wörter oder kurze Passagen, die als Stichworte für den Inhalt eines ganzen Textabschnitts dienen können. So, jetzt komme ich zum nächsten Abschnitt, Unterabschnitt dieses Abschnittes, nämlich dem Exzerpieren. Exzerpieren ist eine Tätigkeit, die nicht allzu viel Spaß macht. Exzerpieren heißt, einen Text aus einem Text ein Extrakt sozusagen zu gewinnen. Eine Kurzfassung zu produzieren von einem Text. Eine solche Kurzfassung anzufertigen, ist eine relativ mühsame Angelegenheit. Und je ausführlicher Sie diese Kurzfassung machen, desto mehr Zeit nimmt sie natürlich in Anspruch. Und desto anstrengender und mühsamer ist sie insgesamt. Sie sollten sich also über den Sinn eines solchen Exzerptes erstmal klar werden, um dann auch das Exzerpt entsprechend anlegen zu können. Zum Ersten hat natürlich ein solches Exzerpt den Sinn, sie unabhängig zu machen vom Originaltext. Literatur, die Sie wieder zurückgeben müssen, können Sie sich kopieren, dann haben Sie sie komplett, aber dann müssen Sie natürlich auch immer wieder ganz durchlesen. Oder Sie fertigen sich eben ein Exzerpt davon an, mit dem Sie dann in Zukunft weiterarbeiten können, anstelle des Originaltextes, den Sie zurückgeben müssen. Insofern sind Sie also unabhängig vom Originaltext und Sie haben gleichzeitig eine Kurzfassung dieses Originaltextes. Diese Kurzfassung sollte natürlich dadurch gekennzeichnet sein, dass Sie das Exzerpt auf das Wesentliche des Textes konzentrieren, was voraussetzt, dass Ihnen klar ist, was das Wesentliche des Textes ist. Das hat mit dem Lesen zu tun, von dem ich vorher gesprochen habe, mit der Art des Lesens. Und schließlich brauchen Sie ein solches Exzerpt als Zitatenquelle später. Das heißt, Sie brauchen möglichst viele wörtliche Zitate, die Sie später dann auch verwenden können, obwohl Ihnen der Originaltext nicht mehr zur Verfügung steht. Und dabei ist es dann natürlich auch wichtig, dass Sie das Exzerpt entsprechend anlegen, dass Sie also auch Ihr Exzerpt als Zitatenquelle weiter nutzen können. Sie werden also, wie gesagt, möglichst genau die Zitate aufnehmen. Möglichst genau heißt, Anfang des Zitats, Ende des Zitats muss für Sie auch später noch eindeutig aus Ihrem Exzerpt hervorgehen. Manchmal ziehen sich Zitate über mehrere Seiten hinweg oder es gibt jedenfalls einen Seitenwechsel im Zitat. Jetzt wollen Sie vielleicht nur eine bestimmte Stelle dieses Zitats später wieder verwenden. Und jetzt wissen Sie nicht, war das jetzt die Seite 119 oder was, die Seite 120, wenn Sie eben das Exzerpt, im Exzerpt ein Zitat haben, was von 119 bis Seite 120 gibt. Sie müssen also den Seitenwechsel im Zitat auch markieren. Das ist so eine Kleinigkeit, aber es ist eine unheimlich wichtige Kleinigkeit, weil Sie sonst später unheimliche Arbeit haben, Ihre Zitatnachweise korrekt zu rekonstruieren, wenn Sie den Originaltext nicht mehr zur Verfügung haben, indem Sie nachgucken können. Zitate rauszuschreiben ist natürlich sehr, sehr mühsam und umständlich, vor allen Dingen lange Zitate, und letztlich würde das ja auf das mehr oder weniger umfangreiche Abschreiben des gesamten Textes hinauslaufen. Insofern werden Sie nicht immer nur Zitate rausschreiben, sondern versuchen, das Wesentliche des Textes zu paraphrasieren. Das heißt, in Ihren eigenen Worten konzentriert wiederzugeben. Vielleicht schreiben Sie sich auch Hinweise auf Sekundärliteratur dazu, entweder Sekundärliteratur, die im Text selber angegeben wird, oder Sekundärliteratur, auf die Sie selber gestoßen sind. Und schließlich kommentieren Sie Ihr Exzerpt, beziehungsweise den exzerpierten Text. Das heißt, schreiben Sie alle Gedanken, die Ihnen dazu kommen, beim Exzerpieren dazu auf. Das macht Ihr Exzerpt wesentlich spannender, auch für spätere Lektüre nochmal, als wenn Sie es bei der bloßen Zitierung, Paraphrasierung belassen. Und jetzt noch so ein paar Regeln für das Exzerpieren. Wichtig natürlich, leserlich. Sie müssen Ihr Exzerpt später, vor allen Dingen, wenn Sie wörtlich zitieren wollen, wenn Sie es als Zitatenquelle nutzen wollen, natürlich wirklich ganz genau rekonstruieren können. Sie müssen also wirklich leserlich schreiben, und es genügt also nicht, dass Sie im Moment noch wissen, was dieses merkwürdige Kürzel bedeuten soll, dass Sie da hingeschrieben haben, sondern Sie müssen es auch später noch entsprechend erfassen können. Also leserliches Exzerpt, ganz, ganz wichtig. Dann die genauen bibliografischen Angaben zu dem Text, den Sie exzerpieren. Bibliografische Angaben sind die Angaben, aufgrund derer Sie einen Text oder aufgrund deren jeder, der das möchte, den entsprechenden Text wiederfinden kann, aufspüren kann. Sie sollten pingeligste Korrektheit beim Zitieren walten lassen. Ich merke immer wieder, dass Schreibfehler beim Zitieren drin sind, Rechtschreibfehler, Interpunktionsfehler, auch Grammatikfehler reingebaut werden in Zitate, die dann später also in den eigenen Text mit übernommen werden. Wie ich eben schon gesagt habe, Seitenwechsel kennzeichnen, beispielsweise durch einen Schrägstrich in Zitat, und immer eine eindeutige Unterscheidung zwischen Textwiedergabe, wörtlicher oder paraphrasierter, und Ihren eigenen Hinzufügungen. Diese Unterscheidung ist elementar, damit Sie genau wissen, wo Sie sich auf einen Text beziehen und wo Sie eigenes entwickeln, eigene Gedanken, eigene Positionen oder zusätzliches Material verwenden. So, damit sind wir durch die Inhalte der heutigen Vorlesung durch.